Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Your minds are so open. Your brains have fallen out. Euer Geist ist so offen, dass euer Hirn rausgefallen ist. Mit diesem Zitat der YouTuberin Magdalene Burns sage ich herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner, eine Podcasterin oder was?
Ich habe von der YouTuberin, noch nie die eine ist leider auch schon verstorben. Du hast schon von ihr gehört, mit Sicherheit.
Aha, okay.
Denn Magdalene Burns, Jahrgang 1983 war sie, 2019 ist sie verstorben an einem Gehirntumor, gehörte zu den Mitbegründerinnen der großartigen, wichtigen politischen Frauenrechtsorganisation For Women Scotland.
Aha, okay.
Und Magdalene Burns hatte schon vor 12 Jahren, vielleicht auch schon länger, einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, wo sie informiert hat über die damals in Schottland aufkommende Identitätspolitik und sehr klar war, sehr kritisch war. Mhm. Eine super, also ich empfehle übrigens allen, guckt euch die YouTube-Filmchen von Magdalene Burns an, wir verlinken auch gerne, die in einer großen Sachlichkeit auf die damals aufkommenden Meinungen und dann politischen Rahmenbedingungen reagierte, die dazu führte, dass in Schottland Frauenrechte massiv zurückgedrängt wurden zugunsten von Identitätspolitik. Mhm. Also sehr, sehr, sehr lohnend, Magdalene Burns.
Passt wunderbar. Und eben der Gedanke, oder, dass der Geist, also the mind, ist auch so ein state of mind. Das heißt auch ein Gemütszustand eigentlich. Der ist so offen, der Geist ist so offen und nimmt alles auf, dass gerade das Hirn rausfällt.
Das ja, es ist schwierig zu übersetzen auf Deutsch, weil wir dieses open-minded, ne, das gibt es ja im Englischen tolerant, offen, aufgeschlossen heißt es eigentlich, open-minded. Mhm. Das gibt es in dieser Metapher eigentlich nicht. Wir sagen ja auch nicht, dein Geist ist offen, das ist ja dann schon fast religiös. Wobei es gar nicht falsch ist in diesem Zusammenhang. Also wir würden vielleicht sagen, ihr seid so tolerant, dass ihr Islamisten die Entscheidung über eure Demokratie überlasst. Und das ist ja genau der Fall, oder?
Und damit das Hirn abgibt. Sehr schön. Ja, also das sind wir schon medias in res. Du hast mir noch eine Nachricht versprochen, was ganz Lustiges.
Hab ich
oder
dir?
Nicht? Aha, okay.
Oder ich
habe gemeint, dass ich dann anschließen kann an meine Kritik, die ich auf Ex geäußert habe.
Naja, gut, aber da sehen wir doch genau dieses Bild von, ihr seid so tolerant, dass ihr selber gar nicht mehr existiert. Das ist doch das Trampolin eigentlich, um für dich loszuspringen in eine Universalkritik.
Oder? Ja, also genau. Also meine Universalkritik beginnt mit einem ganz kleinen Menschen, Nemo, der letztes Jahr den European Song Contest gewonnen hat. Mm. Der ist ja dieses Wochenende, wenn ich mich nicht täusche. Und von dem hat man jetzt nichts mehr gehört, dieser Figur. Es ist eigentlich eine Kunstfigur, präsentiert sich auch so. Und jetzt in einem großen Interview plädiert Nemo, diese Figur, die den ESC nach Basel gebracht hat, einen sehr antisemitischen Ort, also mit wahnsinnig vielen sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen und Aktivisten. Und jetzt plädiert er wenige Tage vor dem ESC für einen Boykott der israelischen Sängerin, also überhaupt für einen Boykott von Israel. Und ich habe auf X dazu aufgerufen, diese Figur Nemo und den Menschen dahinter nicht an den ESC, also zu boykottieren, aufgrund unseres Strafartikels gegen Rassismus, weil das ist ganz klare antisemitische Hetze. Das ist mal wichtig, oder?
Du, ich habe gerade heute Morgen, habe ich mir das Lied angehört, mit dem Israel an den Start geht beim ESC. Hast du dir das mal angehört? Ich empfehle das. Ich verlinke das auch.
Ja, hast du die Sängerin, den Namen der Sängerin habe ich nicht.
Yuval Raphael.
Merci.
Yuval Raphael. Ja. Und das Lied heißt A New Day Will Rise. Mhm. Und das ist so unfassbar wunderschön und so berührend Und also ich kann da direkt losheulen, ehrlich gesagt. Das ist ein grandioses Lied. Mhm. Tolle Sängerin mit einer erschreckenden Geschichte. Also sie war beim Nova Festival und hat das überlebt unter den Leichen ihrer Freunde.
Ja.
Und es ist, ich finde es unfassbar und auch so ein bisschen ein Beispiel auch von unserer Mediengesellschaft, ehrlich gesagt, dass Nemo das jetzt nutzt, um in die Schlagzeilen zu kommen. Und für mich steht das dahinter. Also irgendwie Opportunismus, natürlich Antisemitismus, der hat ja schon vor einem Jahr gegen Eden Golan damals sich sehr
problematisch positioniert.
Dass ich immer noch sprachlos bin, ne?
Ja,
und trotzdem,
genau,
also,
es überwältigt einem.
Und was ich mich halt frage, ja, ist, weißt du, was ist hier Medienrummel? Was ist hier Clickbait? Was ist hier Heischen um Öffentlichkeit eines Künstlers, nennen wir ihn Künstler, der eigentlich in der Tiefe weiß, dass ab nächster Woche niemand mehr sich nach ihm schert und die Welle der Aufmerksamkeit eben vorbei ist. Mhm. Und jetzt versucht mit etwas, wo er meint, dafür ein Publikum zu bekommen, und das Publikum, du hast es skizziert, gibt es momentan in dieser antisemitischen Welle einer jungen linken Bewegung. Und da heischt er jetzt nach Aufmerksamkeit, guck mal, ich mache das und das, bitte kennt mich noch, bitte kauft meine Platten, bitte finanziert mich. Mhm. Was definitiv aber wirklich dahinter steht. Ne?
Ja, das ist definitiv, da möchte ich schnell ausholen. Mhm. Das ist einer der wichtigsten Effekte, den Clickbait-Journalismus. Ich möchte aber diese Fehlwahrnehmung von dieser Figur Nemo und der Medien auch insgesamt und der Kultur und der Wissenschaft gegen Israel. Ich möchte es ganz theoretisch, ganz kurz wirklich skizzieren, weil ich wirklich realisiere, dass die wenigsten Menschen eine Ahnung haben, was eigentlich hier passiert. Also das Unbehagen möchte ich auf den Punkt bringen, das habe ich vorbereitet. Also erstens gibt es den unterdrückten Reflex vieler linker Intellektuellen oder auch der jungen Menschen. Oder? Viele kluge Menschen meinen, haben sich auf eine Haltung trainiert, immer auf der Seite der vermeintlich Schwächeren zu stehen, ohne darüber nachzudenken, wer ist tatsächlich schwach. Mhm. Das Problem dieses Rasters ist moralisch und es ist nicht realistisch. Es kann nicht mit Komplexität umgehen. Und die ganze, und das ist einer der riesengroßen Probleme, die gleichzeitig mit der Weigerung einhergeht, den islamischen und islamistischen Antisemitismus zu benennen. Das ist die große, das ist, oder ist Islamkritik ist in dem westlichen Diskurs wird auch als hochsensibel angeschaut, weil der Islam quasi als Ethnie dargestellt wird. Weißt du, wie als Rasse oder Hautfarbe. Und das ist völliger Wahnsinn. Der Islam ist eine Religion und wie ich immer wieder sage, die Kritik an der Religion ist die Voraussetzung der Aufklärung für die Kritik überhaupt an den Zuständen, oder? Und diese Realität zu benennen, also den islamischen Antisemitismus als großen Zerstörungskraft zu sehen, das ist ein Teil dieser Figur wie Nemo und seiner Unterstützer und der sogenannten pro-palästinensischen Bewegungen. Und es gibt eine intellektuelle Blindheit gegenüber der äußerst entscheidenden säkularen Reformbedarf des Islams. Also das steckt mal als quasi Islamkritik dahinter. Zu den Medien. Zu den Medien ist zu sagen, eben dein Clickbait, da hast du absolut recht. Also kauft mich, dieser Selfism und kauft mich Effekt, oder? Und dann gibt es aber das, was ich ja überhaupt an unseren Medien kritisiere, allen voran den Öffentlich-Rechtlichen, die eine andere Aufgabe hätten. Demokratie braucht Lokalnachrichten, braucht Realitätsbezüge, damit wir wissen, wen wir wählen. Es braucht nicht permanente globale Katastrophen-Updates und so diese moralischen Raster von oben und unten, die der Realität, der Komplexität der Realität nicht entsprechen. Und dann noch der letzte Punkt, der mediale Fokus von unseren öffentlich-rechtlichen Medien, die dafür eingerichtet sind, unsere Demokratien zu informieren. Also das ist einer der wichtigen Grundsätze für eine demokratische Öffentlichkeit. Dieser mediale Fokus liegt völlig anderswo als in Deutschland, als in Europa. Ich begreife nicht, wieso, dass wir nicht tagelang und immer noch vom Stromausfall in Spanien reden, weil das ist ein Super-GAU-Erlebnis neben unserer Haustür. Da müssen wir wissen, weshalb kam das, was bedeutet das.
Könnte das bei uns passieren?
Genau, genau. Mm. Und deshalb, der mediale Fokus liegt oft so woanders als dem eigenen Leben. Und wir leben in Europa, wir leben in der Schweiz, aber die mediale und mentale Aufmerksamkeit wird durch einen Katastrophenjournalismus von außen völlig überfordert, polarisiert, macht uns hoffnungslos und wahnsinnig aggressiv zum Teil. Also weil Aggression und Trauer sind ja nah beieinander. Und dass öffentlich-rechtliche Medien diesen katastrophischen Voyeurismus, um so schöne Begriffe mal wieder zu bringen, wenn ich sie schon vorbereitet habe, dass die öffentlich-rechtlichen Medien den katastrophischen Voyeurismus bedienen, das geht so nicht.
Das waren meine so Punkte. Nicht. Das ist spannend und ich habe jetzt mindestens drei Ebenen, auf die ich gerne nochmal zurückkommen würde. Das eine ist, ich nehme wahr, dass auch medial sehr stark eine eigentlich wichtige und eigentlich gute Diskussion angeschoben wird, nämlich die Frage nach unserer Demokratie. Mhm. Das, finde ich, taucht schon sehr, sehr häufig auf in den letzten Monaten, im Sinne von, wir müssen unsere Demokratie verteidigen, ne? Das kommt ja schon sehr häufig vor. Allerdings auch oft in einem sehr eingeschränkten Spektrum. Ne? Und ich komme jetzt da, also im Sinne von, wie schaffen wir es eigentlich, dass auch in den Schulen Demokratie reflektiert wird, alles auch ein bisschen vor der Folie der letzten Bundestagswahl, ne? Ja. Und einer sehr starken AfD in Deutschland jetzt.
Ja. Ne? Ja.
Wo ich merke, natürlich, ich sehe auch so eine Verschiebung, ne? Gerade junge Menschen, Entschuldigung, jetzt kam ich an mein Mikrofon, gerade junge Menschen haben ja zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz die Extreme gewählt, die extreme Rechte und die extreme Linke. Mhm. Und natürlich ist es auch wichtig zu gucken, warum passiert das eigentlich? Was macht die Extreme gerade für Junge attraktiv und was führte auch in der, benutze dieses Wort jetzt, in der Mitte der Extreme dafür, dass es auch da eine Verschiebung gab. Ich nehme aber da wahr, dass in Deutschland die Diskussion anders ist, als sie in der Schweiz, glaube ich, wäre. Und das hat etwas mit Demokratiesystemen zu tun. Ne? In der Schweiz haben wir eine direkte Demokratie. Und in Deutschland eine parlamentarische Demokratie. Beides gute Systeme, ne? Ich will das nicht werten. Aber ich merke an mir selber, die ich jetzt doch die Hälfte meines Lebens in der Schweiz verbracht habe und die andere Hälfte in Deutschland, dass ich schon sehr geprägt bin von einem Demokratieverständnis, was sich unterscheidet, nämlich einem Schweizer Demokratieverständnis. Im Sinne von, ja, aber was das Volk wählt, das ist erstmal zu akzeptieren. Auch wenn das Volk falsch wählt.
Ja, erstens, aber da muss ich schon rein, da muss ich reingrätschen, weil also es gibt die Seite des Demokratie, also des Verfassungsschutzes in Deutschland und die Verfassung, also das Grundrecht hat einen viel höheren Stellenwert in Deutschland als auch in anderen parlamentarischen Demokratien. Also das Bundesverfassungsgericht wurde eingerichtet aufgrund der Erfahrung der Vernichtung der Weimarer Republik und der Auslöschung des europäischen
Judentums. Aber vom System her gibt es das ja genauso in der Schweiz. Auch bei uns
es gibt kein, nein, in der
ein
Schweiz
Bundes,
kein,
ein Bundesgericht,
es gibt kein Bundesverfassungsgericht. Es gibt kein Bundesverfassungsgericht. In der Schweiz gibt es Urteilsgerichte, also der Die Regierung entscheidet bei Initiativen nur, ob sie quasi sachgerecht sind, und dann können sie aber eigentlich vors Volk kommen. Also es gibt ganz wenige Initiativen, die ein Durcheinander machen, also quasi auch rechtlich nicht standhaft wären. Die können quasi von der direkten Demokratie ausgenommen werden. Mhm. Ich habe ja sogar gemeint, dass das Burka-Verbot als Initiative bräuchte gar nicht, also könnte die Regierung mit dem Verweis auf die Religionsfreiheit in der Schweiz, hätte es nicht als Initiative durchlassen müssen. Als aber dann die Regierung entschieden hat, dass die Schweizer und Schweizerinnen darüber abstimmen können, ob ein Burka-Verbot ja oder nein ist, dann war es ja klar, dass jeder vernünftige Mensch hier, sind sie für ein Burka-Verbot, ja gestimmt hat. Genauso kam es auch raus, und wir haben ein sehr striktes Burka-Verbot, wo die Linke, wie ich es eben vorher gezeigt habe, immer noch rumschreit und blökt und sagt, das ist antidemokratisch, weil sie den islamischen Antisemitismus und vor allem die islamische Frauenunterdrückung überhaupt nicht thematisieren will. Jetzt zurück zur AfD. Also wir haben Deutschland ist wirklich dort viel einzigartiger, ist auch viel stärker, wirkt viel stärker rein in der Grundrechtsdiskussion als die USA beispielsweise beim Supreme Court, oder? Also dort ist die Verfassung wichtig, und dort gibt es dann auch die Entscheide, die die Verfassung mitschreiben. Und das gibt es in Deutschland, ist es eben klassisch eher formal. Da steht eigentlich das Bundesverfassungsgericht über allem. Und jetzt haben wir ja nur, wie die Isabel Rohner immer ganz klar zeigt, wir haben ja nur ein Gutachten, das übrigens nicht öffentlich ist, das die AfD als gesichert rechtsextremistisch charakterisiert. Und ich finde tatsächlich, die AfD kann sofort verboten werden aufgrund des Grundgesetzes, weil tatsächlich rechtsextreme Parteien in Deutschland im Grundgesetz explizit verboten sind. Aufgrund der rechtsextremen Grundvoraussetzungen in Deutschland, auch 80 Jahre nach dem Krieg. Ich finde das absolut durchschaubar. Und da ist das Argument, nur weil da können auch 99% der Deutschen für die AfD stimmen. Wenn es wirklich kluge, juristische, sachliche, realistische Gründe gibt, die die AfD als rechtsextreme Partei, die die demokratische Grundordnung gefährdet, einstuft, kann sie verboten werden. Punkt. So wie die KPD, die kommunistische Partei, verboten werden kann, so wie die Linke verboten werden könnte. Oder? Also ich fände durchaus ein Gutachten gegen die Partei der neuen Gudrun Enslin-Verschnitt, der Heidi Reichi, whatever. Ich nenne sie immer nur so, weil sie als absoluter Star in den deutschen Medien rumgehandelt wird, wo ich jedes Mal Brechreiz kriege. Ich finde, es bräuchte durchaus ein Gutachten über die linksextremistischen Tendenzen oder als gesichert linksextrem feststellbar der Linken, der Nachfolgepartei der DDR. Also, das möchte ich sagen.
Also, super, ich danke dir dafür. Das war gar nicht meine Assoziation, aber das ist super, dass du das aufgemacht hast als Thema. Stimmt natürlich. Ich war bei meinen Gedanken sehr stark am Aspekt des Individuums, ne? Und an dem, was Meinungsfreiheit ist, und wollte eigentlich den Bogen zurückmachen zu Nemo, was jetzt nicht mehr wirklich so richtig passt. Also gut, vielleicht, ich nehme diesen einen Gedanken nochmal eben auf. Du hast vorhin gesagt, bei Nemo, dass du dafür wärst, dass Nemo ausgeschlossen wird aus dem
Richtig,
ESC.
Absolut.
Und du begründest es auch mit der Rechtslage in der Schweiz. Und tatsächlich würde ich diesen Punkt anders sehen. Also Nemo ist ein Idiot, und es ist ein gefährlicher Idiot. Aber ich glaube, dass seine Aussage von der Meinungsfreiheit gedeckt ist.
Ja, da bin ich überhaupt nicht einverstanden. Und jetzt komme ich noch schnell, ich möchte noch den Satz schnell bringen, wegen meinen Ausführungen zum Gutachten oder zum möglichen Verbot von Massenparteien. Wie gesagt, du kannst die AfD, auch wenn 99% die wählen, kannst du sie verbieten, weil es um die Verteidigung geht der demokratischen Grundordnung. Du kannst eben die Linke, ich finde übrigens, sie sollte schon längst verboten werden, gerade jetzt auch mit dem Kapitalismus abschaffen. Also das richtet sich explizit gegen die demokratische Grundordnung in Deutschland. Und jetzt nur dieser Satz, die Vorstellung, Verteidigung durch Verbote von Parteien, die die demokratische Grundordnung verletzen, die Vorstellung, dass diese Verteidigung nicht in Ordnung sei und dass diese Verteidigung nicht notwendig sei, weil wir ja die Meinungsfreiheit haben, das ist falsch. Das entspricht nicht dem klassischen, der klassischen demokratischen Grundordnung, wie wir sie auch in den USA und in Deutschland haben. In der Schweiz hast du tatsächlich so eine große Direktdemokratie, dass du eigentlich theoretisch die Demokratie abschaffen könntest. Mhm. Aber auch das wurde geändert 1999 mit dem Einschub, dass es tatsächlich nicht mehr so einfach war. Und es sollte auch nicht einfach sein mit der direkten Demokratie, die demokratische Grundordnung abschaffen. Weil, wie meine Mutter gesagt hat, nur weil alle Heil schreien, ist dieses Heil nicht richtig. Und das sind meine Voraussetzungen. Was ich nicht mag, und dann bin ich wirklich fertig, was mich wahnsinnig stört an diesem öffentlichen Diskurs rund um den gesicherten Rechtsextremismus von AfD und rund um den Rassismus, um den strukturellen, um den grassierenden Antisemitismus eines Nemo. Was mich da stört, ist einfach die Sauberkeit der Begriffe und die Transparenz der Vorwürfe und diese voyeuristische Katastrophenhaltung, quasi ohne Kompetenz der Medienschaffenden, hier sowohl Wahlen, Verhalten, Realität, Unterdrückung, Strafmaß, Strafnormen, alles durcheinander zu wirbeln. Oder gerade
ja,
du...
Ja, beziehungsweise überhaupt nicht einzubeziehen.
Ja, aber Isabel Rohner, ich weiß, wie genau du immer bist mit dieser Ankündigungsdemokratie. Mhm. Wie es dich wahnsinnig macht, dass der parlamentarische Prozess nicht reflektiert wird. Und genau das macht mich hier auch wahnsinnig. Eben mit einem Gutachten, das übrigens von einer Abtretenden, das ist ja eine absolute Frechheit, oder? Einer Regierung, die eigentlich nicht mehr im Amt ist, Justizministerin, die hat da einfach eine Bombe gelegt, ohne den nachfolgenden Innenminister, Innenminister zu informieren.
Ja, okay, AfD-Verbot. Erstens, ich würde gerne dieses Gutachten sehen und lesen. Bislang. Also der Spiegel hat ja tatsächlich öffentlich gemacht, dass ihm das Gutachten vorliegt.
Das geht gar nicht.
Der Spiegel. Und sonst liegt es bislang niemandem vor.
Ja.
Ich würde da wahnsinnig gerne wirklich reinlesen und ich halte das auch für ganz, ganz wichtig. Jetzt kann man natürlich sagen, warum wird so ein Gutachten nicht veröffentlicht? Dafür gibt es Gründe, die kann ich tatsächlich auch nachvollziehen.
Ja.
Beispielsweise hat der Verfassungsschutz, also vielleicht so ein bisschen, um das theoretisch einzuordnen, der Verfassungsschutz ist eine Behörde, eine nachgelagerte Behörde des Bundesinnenministeriums, ist aber, muss politisch unabhängig sein. Ne? Das ist schon wichtig, damit das funktioniert. Der Bundesverfassungsschutz hat die Möglichkeit, über sogenannte V-Leute zu arbeiten. Und das wurde auch möglich bei der AfD durch diese ersten Prozesse, wo der Verfassungsschutz festgestellt hat, zum Teil in Bundesländern, dass Teile der AfD rechtsextrem sind. Ne? Dadurch
Also vielleicht für die SchweizerInnen, V-Leute sind wie Spione innerhalb der Partei, wenn man das Spione vom Staat innerhalb der Partei, wenn ich das mal so flapsig formulieren darf.
Genau.
Ja.
Und natürlich, wenn ein Bericht auch basiert auf den Ergebnissen solcher Untersuchungen, kann ich auch nachvollziehen, dass diese Personen geschützt werden müssen, ne? und nicht vorkommen können namentlich. Ne?
Absolut
Nichtsdestotrotz muss es möglich sein, und ich verstehe nicht, warum das hier nicht der Fall war, dass wenn so ein Bericht veröffentlicht wird, es dann nicht, also bekannt gegeben wird, dass das Ergebnis bekannt gegeben wird, dass dann nicht eine Zweitfassung, die von mir aus nicht 1000 Seiten hat, sondern vielleicht 100 Seiten, veröffentlicht wird, die die Argumentation zusammenfasst. Genau. Das finde ich unglaublich wichtig, dass das nicht passiert ist. Ehrlich gesagt, da habe ich ganz viele Fragezeichen und ich halte es für falsch und ich halte es für schädlich. Mhm.
Und es absolut, da bin ich deiner Meinung. Und das Problem ist, dass Nancy Faeser als als eine der schlechtesten Innenministerinnen in der Geschichte der deutschen Demokratie genau mit dieser Art und Weise des Zeitpunkts, des Auftragsgebens, der nicht halbseitigen und halbseitigen genau. Veröffentlichung, genau. hat sie eine Politisierung der Justiz salonfähig gemacht in Deutschland, die sowas von schädlich ist für die demokratische Grundordnung. Dann und ich finde tatsächlich, dass die öffentlich-rechtlichen Medien, weil die sind bezahlt, die sind einer Objektivität, Neutralität, Realitätsbezug und auch an eine Ordnung gebunden. Die Privaten auch, aber die überschreiten oft die Grenzen. Aber ich finde schon, dass diese ganze Geschichte nicht einfach eine AfD-Geschichte ist, sondern vor allem eine Geschichte von Nancy Faeser, die ja auch in anderen Politisierung, in dem nämlich die Minister der Ampelregierung zu hunderten Strafanzeigen gegen Einzelpersonen gestellt haben, dass die das entscheidende Thema auch ist, neben dem gesicherten Rechtsextremismus der AfD, den ich aber wirklich gerne sauber begründet hätte.
Genau, ich würde es gerne, da sind wir noch einer Meinung. Zwei Punkte. Ich glaube, wir schauen tatsächlich aus unterschiedlichen Perspektiven drauf und ich glaube, wir sind uns auch nicht einig in unserer Schlussfolgerung, Verbot AfD, ja, nein.
Genau.
Du argumentierst auf politischer oder politikwissenschaftlicher Ebene und völlig nachvollziehbar. Mein Blick ist realpolitisch, weswegen ich eher gegen ein Verbot der AfD wäre, tatsächlich. Weil lass mich einmal begründen. Ja, ja. Also wie würde ein Verbot überhaupt gehen? Und in welchem Zeitraum wäre das möglich? Also es gibt jetzt einen Bericht, den niemand kennt, einer Behörde. Das ist nicht, das ist kein Gesetz. Das ist ein Bericht, ne? Womit dann politisch gearbeitet werden kann. Nichtsdestotrotz hat natürlich ein Betroffener, eine Betroffene, in diesem Fall ist es eine Partei, aber es sind ja noch andere Kontexte denkbar, wo es einen Bericht gibt, ne, wo ein Verfassungsschutz sagt,
das über ist den kritisch, Islam, ne? Beispielsweise gibt es einige Berichte des Verfassungsschutzes.
Oh, das war jetzt ein cleverer Konter von dir, der mir natürlich in meine Argumentation gar nicht reinpasst. Nein, aber einfach vom Ablauf her hat natürlich ein Beschuldigter, eine Beschuldigte das, die Möglichkeit, muss ja haben, in einer Demokratie darauf zu reagieren. Das heißt, so wie ich es verstanden habe, korrigiere mich, aber so wie ich es verstanden habe, reicht so ein Bericht nicht, sondern er muss bestätigt werden vom Bundesverfassungsgericht.
Ja, nicht nur das. Also nein, also dieser Bericht, der reicht dafür, dass du ein Verbotsverfahren, das hatten wir ja schon, auch bei der NPD, und das kam ja nicht durch,
dauerte vier Jahre, drei Jahre und kam nicht durch.
Jahrelang und kommt nicht durch und ist eigentlich ein Super-GAU. Das ist einfach, weil die Leute, die diese Berichte oder die dieses Verfahren einleiten, zu doof sind. Entschuldigung. Also, aber ich möchte jetzt sagen, wie es weitergehen könnte. Mhm.
Mach mal.
Nehmen wir an, wir haben diesen Bericht des Verfassungsschutzes und der ist tatsächlich einleuchtend sauber gearbeitet, juristisch wirklich wasserdicht, mit sauberen Artikeln, genauso wie Isabel Rohner uns das immer auch wieder erklärt hat an ganz konkreten Gesetzgebungsverfahren in den letzten 5 Jahren. Also wenn alle so sauber arbeiten wie Isabel Rohner, dann können, und dann zum Schluss kommen, das ist gesichert rechtsextrem, dann kannst du ohne großes Bauchweh zu haben ein Verbotsverfahren der Partei einleiten. Was bedeutet? Die Partei kriegt dann ab sofort keine Parteigelder mehr. Also sie kann ihre Angestellten nicht bezahlen. Was bedeutet, du kannst die Partei ausschließen auf allen Ebenen in Deutschland während dem Verfahren, in den Kommissionen, in den Ausschüssen.
Ist das so? Ab Start?
Ja, also so war es bei der NPD. So war es bei der NPD. Aber wir wollen uns ja nicht spekulativ beteiligen, wenn wir es nicht hundertprozentig wissen. Ich meine es 90% zu wissen. Also, aber um diese Frage geht es mir in der Diskussion nur insofern, als dass ich einfach festhalten möchte und diese Option in der Öffentlichkeit diskutiert haben will, dringend, dass wir tatsächlich Parteien, selbst wenn sie zu 99% gewählt werden, verbieten müssen. Verstehst? Aber ich kann dir einfach das Beispiel der Weimarer Republik geben. 1932 haben zwei Staatsrechtler festgestellt, die NSDAP gefährdet die demokratische Grundordnung und sie wurde dann im Verbotsverfahren nicht aufgenommen. Also ich möchte tatsächlich, und wenn du eine Partei verbietest, natürlich kannst du eine, das ist wie mit dem Islam. Du kannst doch nicht, dann fällt bei dir der Islam, alle islamistischen Kopftuchdebatten, Beschneidungsdebatten fällt bei dir dann in deiner Argumentation unter die Meinungsfreiheit.
Was hinkt, ist ein Vergleich.
Ist nicht ein schlechter Vergleich, weil die demokratische Grundordnung, und so ist ja immer meine Argumentation, wird durch den institutionalisierten Islam durchbrochen.
Ja, aber lass uns noch einmal beim Parteienverbot bleiben. Es ist schon ein Unterschied, ob du eine Partei hast oder eine Religion. Ne? Das ist ein Unterschied. Zweiter Punkt. doch, würde ich schon sagen. Also ne? meine Argumentation. Ich bin Realo. Ich finde, du kannst rechtsextremen oder linksextremen Parteien nur durch bessere Politik begegnen. Das ist meine Grundüberzeugung.
Also das ist, weil die Menschen so liberaler Schönsprech. Wenn sie dir auf der Straße, wir haben ja schon Stoßtrupps. Wir haben AfD-Stoßtrupps im Osten mit der Bedrängung von Journalistinnen, mit der Bedrängung von nicht gleicher Meinung. Wir haben Stoßtrupps in den sogenannten pro-palästinensischen Bewegungen, die Juden und Jüdinnen einschüchtern, die mich einschüchtern, die eine ganze Liste von Meldungsbescheinigungen machen, die nicht gleichdenkend, nicht gleichgeschaltete Antisemiten meldet bei allen Ämtern, die Einschüchterung, ich kann keine Vorträge halten, ich darf keine Vorlesungen halten. Also sorry, Isabel, ich habe die besseren Argumente, und zwar 100-Millionenfach. Ich werde aber physisch und juristisch und amtlich von einem Mob, sowohl von den Rechtsextremen als auch von den Linksextremen, wirklich bedroht. Und die demokratische Grundordnung hat mich zu schützen.
Ja, richtig. Wo wir voll auf einer Linie sind, ist bei der Forderung, wenn man über Verbote diskutiert oder medial berichtet, warum nicht auch über ein Verbot der Linkspartei?
Richtig.
Das würde verändern.
Oder den islamischen Verbände. Diese islamistischen Verbände, die sind schon seit, wir wissen es schon seit 25 Jahren, seit 9-11, dass ganz viele davon nicht auf dem Boden der demokratischen Grundordnung stehen. Sorry, wie viele Berichte brauchen wir denn noch? Und wie viele Einschüchterungen brauchen wir denn noch in Kreuzberg in Berlin? Oder wenn ich in Basel eben neben einer sogenannten pro-palästinensischen Demo durchlaufe und fast gesteinigt werde. Sorry, wie viele Beweise brauchen wir denn noch?
Richtig, hier, um und trotzdem glaube ich, dass es für eine Debatte wichtig ist, die unterschiedlichen Ebenen zu trennen. Das eine sind Parteienverbote, das andere sind Verbände. Da, ich kann das nachvollziehen und bin auch bei dir. Was bei den Verbänden wichtig ist, ist, wer agiert auf in Deutschland oder in der Schweiz und bekommt auch noch Förderung vom Staat. Das betrifft auch potenziell die Diskussion um die NGO-Finanzierung.
Ja.
Ne?
Ja.
Das aber, ist ein, wir, ha, wir haben halt echt vieles, worüber wir diskutieren
aber
du müssen.
Genau,
jetzt aber
ich ein
Punkt,
sagen,
nein, lass mich mal bitte einen Punkt noch machen.
Das ist unsere
Menschen
Diskussion.
Gehen nicht weg. Also der Unterschied bei der Parteiendiskussion ist ja, die sind Teil unseres Parlaments oder unserer Parlamente in den Ländern. Das ist ein Problem, weil das ist der Gesetzgeber. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Und was machst du dann, wenn du Parteien hast, die teilhaben, im wahrsten Sinne des Wortes, an der Gestaltung unserer Demokratie, ne? Mit den ganzen Verhandlungsprozessen, wohinter zum einen Mitglieder stehen, zum anderen aber, ich meine, die AfD hat 20% Wählerstimmen. 20%! Das ist jede fünfte Person, die zur Wahl gegangen ist. Die Menschen gehen ja nicht weg. Und ich bin der festen Überzeugung, dass, und vielleicht ist das naiv, aber ich bin der festen Überzeugung, dass viele davon gewonnen werden können durch eine durch eine bessere Politik.
Ja, das war meine Hoffnung bis zu den Februarwahlen 2025. Deshalb
ja, aber
haben
was
wir indirekt
politisch?
Nee, aber deshalb haben wir indirekt quasi auch für die CDU-CSU-Wahl, quasi für die Stärkung der Mitte rechtsbürgerlich plädiert, oder?
Darf ich noch einen Punkt machen? Und da bist du, da bin ich überzeugt, dass das siehst du genauso kritisch wie ich. Also, selbst wenn man so ein Parteienverbotsverfahren jetzt einleiten würde, wird das nicht durchgehen bis zur nächsten Bundestagswahl. Und meine wirklich Befürchtung, und ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung, ist auch, dass eine AfD das ganz gezielt für sich nutzt auch und dann wirklich in Wahlkämpfe geht mit, uns droht ja, man droht uns zu verbieten. Das heißt, wenn ihr uns jetzt wollt, dann müsst ihr jetzt. Und ich glaube, dann geht die durch die Decke. Das glaube ich wirklich.
Ja, also nochmal.
Und ich finde das
nochmal.
Und das eine ist der Realo-Blick
aber ich,
und der
ich,
andere
nein,
ist der
nein, nein, also ich mag das nicht. Ich werde nicht gern kategorisiert in Real und Fiktion. Ich schon gar nicht.
Nein,
nochmal.
Du bist total
ich
real.
Möchte,
auch die
möchte,
staatspolitischen
ich
Argumente
noch
sind ja real.
Ich möchte nochmal sagen, auf welcher Ebene wir im Moment sind.
Begründet.
Realistisch sind wir auf der Ebene eines Verfassungsschutzberichtes, den kein Mensch kennt, den Nancy Faeser als politische Bombe und mit der Polarisierung und Politisierung der Justiz in die Öffentlichkeit gelegt hat.
Zwei Tage
ich finde,
bevor
erstens,
sie geht, das ist richtig. Ja.
Ich finde erstens, diese Diskussion muss auch noch geführt werden. Was erlaubt sich diese Frau? Weshalb ist dieses Vorgehen, nicht nur als diese Frau Nancy Faeser, aber weshalb ist ein solches Vorgehen gegen unsere demokratische Grundordnung gerichtet? Weil sie hätte den zukünftigen Innenminister zuerst benachrichtigen können und der hätte dann in sehr sorgfältiger Abwägung dies besprechen können. Und genau das wollte sie nicht. Sie wollte diese Bombe legen, indem sie die Polarisierung des Justizsystems mitten in unsere Gesellschaft geknallt hat. Mhm. Und das ist für mich eine der wichtigsten Diskussionen. Das Verbotsverfahren ist nicht eingeleitet. Ich habe es nur gesagt, was möglich wäre. Mhm. Mein dritter Punkt war die Verteidigung der Demokratie. Und das ist ein theoretischer Punkt. Da hast du recht, wir haben es einmal realistisch durchgezogen beim NPD-Verbot. Ich sage aber theoretisch die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Es ist keine gute Geisteshaltung, auch für die liberalen Demokraten. Also Demokratien sind grundsätzlich schwach, tatsächlich, weil sie ihre Gegner immer auch einladen, mitzumachen. Und das ist völlig in Ordnung, deshalb macht es die Demokratien zum besten System. Also Demokratien laden ihre Gegner ein. Ja, aber du kannst keine Terroristen und Selbstmordattentäter zulassen.
Richtig.
Und das ist seit 9/11 haben wir genau dieses Dilemma, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, dass dieser, und das war im 19. Jahrhundert ja auch so mit den extremen Terroranschlägen der Anarchisten, der Sozialisten, wir haben ein riesiges Problem, dass diese Terroranschläge seit 20 oder seit spätestens 10 Jahren verharmlost, verschwiegen, unterdrückt werden. Dass also wir ganz, nicht ganz viele, aber dass wir wichtige, entscheidende Players haben, sowohl von links als auch von rechts, die die demokratische Grundordnung gefährden. Und jetzt möchte ich etwas Persönliches sagen. Wenn ich das in meinen Kreisen am St. Galler Symposium genauso erkläre, und ich finde, ich bin ziemlich klug und klar in diesem Ausdruck, werde ich wirklich physisch angeschrien, werde ich auf die Seite genommen, werde ich isoliert mit dem Argument, ich habe oder wir haben Angst vor den Rechten, nicht von den Linken. Die Rechten bedrohen unser Leben, aber nicht die Linken. Du bist in deinem Hass auf die Linken so blind geworden, dass du die rechten Massenmörder nicht mehr siehst.
Und nein, da wir können eben beide ich, sehen, ne?
Da merke ich einfach, dass die Position nicht verstanden wird. Dass aufgrund der fiktiven Katastrophenmeldungen mit dem Fokus beispielsweise auf Trump und nicht auf China und nicht auf Syrien und nicht auf Russland, die unsere Demokratien massiv bedrohen. Also Trump, bei Trump muss man, wie Florence Gaub gesagt hat, don't listen to him, look what he does. And he rarely does anything. Oder? Also in der Ukraine, das ist alles, das sind nur Filterblasen. Da wurde so viel geredet über Ukraine und Russland, im Moment ist überhaupt nichts entschieden oder nichts erreicht. Versteht? Wie mit den Zöllen. Mm. Also das ist so das Thema. Und ich finde eben genau dieser Fokus, diese Polarisierung, dieser Hass, der auf alle geschürt wird, die auch nur einmal sagen, nicht die USA, ich möchte nicht den Fokus auf die USA richten und deren Zerstörung der Demokratie, die ich so übrigens nicht sehe, aber ihr könnt es so sehen, aber für mich ist nicht das entscheidend, sondern für mich ist entscheidend, wie die neue Weltordnung mit China und Russland in einem Feldzug unter Unterstützung von Pakistan beispielsweise, also von Iran durch diese Kräfte, wie die tatsächlich einen schon heißen Krieg führen gegen unsere westlichen liberalen Demokratien. Und denen ist es egal, ob es die USA heißt oder Frankreich oder Deutschland, sondern es geht wirklich um diese große Auseinandersetzung, von der eben übrigens die Islamisten profitieren, weil die mit der AGE der Diktaturen Russland und China mit eingeschlossen werden und die werden als nützliche Idioten gebraucht noch und natürlich auch als Energielieferanten. Und das macht mich in der ganzen Diskussion, wie wir es immer hören, macht mich wahnsinnig. So wie am Dienstag, noch ganz kurz, am Dienstag wurde der Kanzler, der neue Kanzler Friedrich Merz, erst im zweiten Wahlgang gewählt. Wir haben tagelang, wochenlang oder jetzt Diskussionen hören wir immer nur, das war wie ein Urknall nur für die Journalisten und die Politiker und Politikerinnen. Alle normalen Menschen haben gesehen, ja, im zweiten Wahlgang wurde ein Kanzler gewählt. Wir müssen weiterhin unsere Steuern generieren. Sonst werden wir verfolgt, eingekerkert oder bei Ämtern gemeldet oder was auch immer. Verstehst? Und dieser Fokus unserer Fiktionen, millionenfach in Deutschland repetiert, die haben ja nur noch ein eigenes Referenzsystem innerhalb der Medien und der Politiker, die AfD profitiert davon wahnsinnig, die Linke profitiert davon wahnsinnig, also wie kann man nur so eine Figur wie die Linke derart hochpushen als popkulturelles Phänomen, das ist sowas von antidemokratisch. Und das macht mich fertig. Und das ist mein Punkt über Trump. Es ist nicht meine Verteidigung von Trump, ganz und gar nicht, sondern es geht tatsächlich darum, den Fokus der Realpolitik, der wirklichen Probleme anzuschauen und zu schauen, was können wir was können wir unternehmenpolitisch, wie können wir unsere Politik gestalten, dass tatsächlich mehr Bäume gepflanzt werden, dass die Landwirtschaft ökologisch umgebaut wird, dass wir eine Stromversorgung haben, die nicht zusammenbricht wie in Spanien, weil sie nur auf Solarstrom sitzt und so weiter und so fort.
Ja, gut, Frau Stempfli rast durch die Geschichte unserer Zeit. Ich möchte zur Linken noch mal was ergänzen, weil mir das schon wichtig ist, das noch mal zu konkretisieren, wenn wir hier die radikale Linke auch mit der radikalen Rechten direkt vergleichen. Also gerade läuft ja ein Parteitag der Linken in Deutschland und schon da wird wieder kein Hehl daraus gemacht, wie antidemokratisch die Linke ist mit ihren Ausfällen gegen Israel. Also das Zitat, was heute Morgen gefallen ist auf dem Parteitag von einer bayerischen Delegierten, Christina Kunkel, die da mit Palituch am Rednerpult stand, war: Israel ist ein Apartheidsstaat. Dann hatten wir letzte Woche den Fall auch eines Vorstandsmitglieds der Linken. Mir fällt der Name auch ein. Eiffelturm ist die Eselsbrücke. Eifler. Ulrike Eifler, Vorstandsmitglied der Linken, die in den sozialen Medien die Auslöschung Israels gefordert hat durch ihre durch die Bilder, die sie verwendet hat, einer Region ohne Israel. Das finde ich alles sehr, sehr, also das sind wirklich konkrete Positionierungen, die im völligen Widerspruch stehen zu diesem
zur demokratischen Grundordnung.
Demokratischen Grundordnung, aber auch zu diesem Hype des: oh, guck mal, die kommen so gut an bei den Jungen, die sind so hip und so modern.
Also ja, ich finde auch die Abschaffung des Kapitalismus,
das wäre der dritte Punkt.
Im Grundgesetz, ja, okay, go ahead.
Ist der dritte Punkt. Ne? Also Reicheneck selber hat ja gesagt, ich fordere die Abschaffung des Kapitalismus.
Genau. Und das widerspricht dem Grundgesetz.
Ne? Also das
Grundgesetz legt fest, den Wortlaut weiß ich nicht, aber ich weiß, es ist die soziale Wohlfahrt, staatliche Wirtschaftsordnung und so. Also den Kapitalismus kannst du nicht abschaffen mit dem geltenden Grundgesetz.
Ja.
Und das ist ein direkter Angriff.
Ja. Okay. Ja, es ist ein direkter Angriff und trotzdem finde ich, Verbote sind das letzte starke Mittel, ne?
Ich habe einfach gesagt,
aber es beschäftigt mich, weißt du? Es ist eben alles nicht so einfach.
Der Verfassungsschutz darf dringendst und unbedingt immer wieder Berichte auch veröffentlichen über den gesicherten rechtsextremistischen Tendenz oder überhaupt die gesichert rechtsextreme AfD. Das sollte das unbedingt. Der Verfassungsschutz muss aber dringend über alle Parteien gesichert linksextrem, gesichert islamistisch, terroristisch, finde ich, für das hat man, was heißt denn Verfassungsschutz? Es geht tatsächlich, und es sind Berichte, es geht tatsächlich um die Sicherung der demokratischen Rechtsordnung und Grundordnung. Und weil wir die in den Medien nicht mehr haben, sondern weil die Medien eigentlich Bürgerkrieg sehen, durch die Personalisierung und Polarisierung von absolut inakzeptablen antidemokratischen Positionen, die sind eine Gefährdung. Ich möchte auch dringend einen Verfassungsschutzbericht über die öffentlich-rechtlichen Medien und deren bürgerkriegsähnliche gesicherte Nicht-Information.
Weißt du, jetzt komme ich drauf. Ich glaube, ich kann benennen, was mein Störgefühl ist bei dieser ganzen Debatte, die ich wahrnehme oder auch nicht wahrnehme rund um Verfassungsschutz. Was ist denn die Verfassung? Das Grundgesetz, das sind Bürgerrechte. Das sind unsere Rechte gegenüber dem Staat.
Staat, genau.
Die Bürgerrechte, die verteidigt werden gegen Übergriffe des Staates. Mhm. Und wo ich echt ein Störgefühl habe, ist der Fokus. Also ich habe oft das Gefühl, hier geht es darum, Staatsrechte zu schützen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern.
Das ist typisch Deutschland. Genau,
yes.
Und da gebe ich dir vollständig recht, dass die Deutschen eigentlich eine Demokratie möchten, in denen die Bürger und Bürgerinnen nichts zu sagen haben, sondern die Deutschen sind dann so klug, das machen sie auch auf der EU-Ebene, deshalb bin ich auch so eine EU-Kritikerin, die sind so klug, die wollen die Demokratie verwaltungstechnisch so organisieren, dass sie eben um der Demokratie willen lebt. Und sie haben noch nicht gemerkt, dass das nicht geht, dass das eben antidemokratisch ist. Es ist aber typisch deutsch, dieses Verwaltungsdenken. Und das ist das Verheerende daran, dass Deutschland so stark ist in der Europäischen Union seit 10 Jahren. Das ist das Verheerende an der Angela Merkel
Regiererei. Aber bei mir löst sich gerade wirklich ein Knopf. Es lebe das sprechende Denken. Ne? Wenn ich anfange mit, ich nehme wahr, wir haben eine Demokratiedebatte, man muss die Demokratie stärken. Man muss eine wehrhafte Demokratie bedeutet, also mein erster Gedanke ist immer, immer, immer Meinungsfreiheit. Und Meinungsfreiheit heißt nicht die Freiheit der
des
Meinung, die ich mag.
Einschränken.
Nein,
genau.
Es
genau.
ist die
also,
Meinung, die mich stört.
Ja,
das
deshalb,
ist,
wir haben ja eine
das muss geschützt werden.
Wir haben ja mit den NGOs...
Darf ich einmal meinen Gedanken, sonst
aber das ist ja verwaltungstechnisch wird genau das eingeschränkt von oben. Deshalb ist das große Unbehagen da. Weil zugunsten der Demokratie dann eben alle demokratischen Rechte quasi eingeschränkt werden zum Schutze der Bürger und Bürgerinnen. Es ist so typisch Bismarck-Deutschland, Merkel-Deutschland. Das ist einfach eine Attitüde in diesem Land, die nie begriffen hat, dass Demokratie die Demokratie der Andersdenkenden ist. Und wenn sie der Andersdenkenden ist, heißt es nicht, dass die Andersdenkenden die Nicht-Andersdenkenden vernichten dürfen. Oder? Und sie meinen, indem sie egal, du wolltest den Gedanken
ja, eigentlich würde ich das tatsächlich gerne mal ausführen. Dankeschön. Also, jetzt weiß ich aber nicht, ob meine Gedankenfäden, ich die noch zusammenkriege. Also, nochmal. Ich nehme wahr, wir haben diese Debatten um, wie stärken wir unsere Demokratie. Was mir fehlt, ist der Hinweis, eine Grundkompetenz für Demokratie ist das Aushalten anderer Meinungen. Das meine ich ganz ehrlich. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, alles ist frei oder alle sind frei in der Meinungsäußerung, wenn sie meiner Meinung entsprechen. Aber es heißt natürlich auch nicht, sämtliche Meinung ist jetzt ne bla bla bli bla bla blub, sondern es ist unser Gesetzesrahmen, der Grenzen setzt. Ne? Gewisse Aussagen darfst du tatsächlich nicht machen. Und das ist auch gut so. Ne? Nichtsdestotrotz geht diese Meinungsfreiheit ganz, ganz weit. Ganz, 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 ganz weit. Oder darüber haben wir, glaube ich, auch mal gesprochen. Auch Hass ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Kann uns passen oder nicht, ist aber so und ist auch wichtig. Ne? Bist du noch da?
Doch, ja, natürlich ist es
bin
so.
Ich
da.
Natürlich ist es so. Und wenn wir, und das betrifft natürlich auch die Diskussion über Parteienverbote oder Verbandsverbote, die nur dann greifen können. Nicht, wenn es Meinungen sind, die geäußert werden, die uns nicht passen, sondern wenn es einen Dissens gibt, und zwar einen grundlegenden, der auch nachgewiesen werden muss, gegenüber unserer freiheitlich-liberalen Grundordnung.
Ja, aber du kannst diesen Dissens nicht, und das ist wie mit dem Hass, du kannst den nicht physisch und psychisch, du kannst keine Einschüchterungspolitik auf der Straße betreiben oder im Netz. Das kannst du wirklich nicht. Ich sage seit 20 Jahren, was im Strafrecht verboten ist, muss auch im Netz verboten sein.
Richtig.
Und das ist es ja nicht. Deshalb hatten wir den Digital Service Act, damit meine Regular-Stempfli-Rechte geschützt werden gegen den Trollmob, der ständig losgetreten wird, sowohl von den Rechtsextremen wegen der Russland-Position und China-Position, als auch von den Linksextremen wegen der Frauen- und Israel-Position. Nee, wenn meine physisch, es gibt strafrechtliche also weißt du, da bist du total theoretisch. Theoretisch hast du recht. Praktisch ist es heutzutage so, dass die Meinungsfreiheit im Netz massiv eingeschränkt wird, weil du tatsächlich physisch die einzelnen Menschen bedrohst. Das, was du im öffentlichen Raum, es gab so eine
aber
lustige
Sendung. Aber wer definiert das?
Also, nein, es gab so eine, nein, sorry, stopp, öffentliche Straßenverkehr.
Ja. Aber ein konkretes Beispiel.
Ja.
In den letzten 10 Jahren gab es mehrere konkrete Fälle und ich kenne eine ganze Latte von Leuten, die betroffen waren, persönlich, ich kann die Namen nennen, die gesperrt wurden in den sozialen Medien, weil sie darauf hingewiesen haben, dass es 2 Geschlechter gibt. De facto wurden sie gesperrt, weil sich Leute bedroht fühlten, in Anführungszeichen, und unangenehm betupft fühlten von dieser Tatsachenaussage. Das war Faktum. Und natürlich ist es die Frage, wenn du sagst, das sind Äußerungen eines anderen, die betreffen mich in meinen Freiheiten, wer bestimmt, was darunter fällt oder was nicht.
Straßenverkehrsordnung. Du darfst keinem, also ich als Autofahrerin oder als Velofahrerin rabiat, du kannst keinem den Finger zeigen. Du darfst nicht einmal einem Vogel zeigen. Du darfst die nicht beschimpfen, weil das hat massive Bußen zur Folge. Habe ich lustigerweise diese Woche im Apokalypse und Filtercafé zum Tag der Bußordnung oder was auch immer gehört. Du darfst einen Polizisten oder eine Polizistin auch nicht duzen. Das gibt auch eine ziemlich happige Strafe. Ich finde das total spannend, quasi in der Straße, weißt du, dass die Internet
Berlin weiß das nicht, ehrlich
gesagt. Absolut. Ja, Berlin ist anders.
Nein, also, aber wir sind ja gleichzeitig so open-minded, da sind wir wieder beim Anfang.
Ja,
wir sind ja beides. Wir
und bei uns, ja, weil aber alle, bei uns, aber bei uns
ganz
ist
open-minded.
Bei uns ist einfach ein Problem jetzt auch in dieser Diskussion, dass wir gleichzeitig Demokratie theoretisch auch operieren, was sehr wichtig ist, und Demokratie praktisch, oder? Mhm. Und wenn du wir operieren im Zeitalter der Digitalisierung, wo eben Meinungen wie Fakten behandelt werden.
Hannah Arendt.
Mhm. Und das ist das große Problem. Und dass ganz viele Leute, ich auch eben verklagt, ein Rechtsverfahren hatten, nur weil sie es gewagt haben, die biologische Wahrheit auszusprechen, es gibt 2 Geschlechter, und dann nicht nur gecancelt wurden, sondern eben strafverfolgt, das hängt mit der Politisierung des Rechtssystems zusammen, die absolut schändlich ist und unsere demokratische Grundordnung verletzt. Und genau diese Art von Politisierung, es beginnt bei 2 Geschlechtern, und was bei dir abläuft ist, es beginnt bei der Aussage, es gibt 2 Geschlechter, und hört dann auf mit einem Verbotsverfahren einer Partei. Und ich würde eben diesen Vergleich nicht direkt so ziehen, sondern ich würde da die unterschiedlichen Ebenen immer wieder unterscheiden.
Na guck,
und deshalb,
jetzt doch, sehr gut.
Mhm. Nein, aber,
ja, da sind wir einer Meinung.
Ja, aber wir sind müssen nie einer Meinung sein. Ich will nicht einer Meinung sein mit dir. Ich sage nach wie vor, es können 99% Leute, die AfD wählen, wenn die AfD gesichert rechtsextrem ist und nicht nur aufgrund eines Verfassungsschutzberichtes, sondern da brauchst du ja natürlich Beweisfahren. Das ist wie ein Strafverfahren. Mhm. Ich bin absolut für ein Strafverfahren und die korrekten Anwendungen. Jetzt ist es natürlich klar, wir schreiben das Jahr 2025 in Deutschland mit einer sehr durchlöcherten demokratischen Tradition, wenn ich dem mal so sagen darf, weil ich mich schon am 8. Mai wahnsinnig enerviert habe und wirklich völlig ausgeflippt, zu Recht ausgeflippt bin, als diese Journalisten und Wissenschaftlerinnen von der Befreiung gesprochen haben. Also ich wollte, ich bin echt, ich werde so aggressiv. Am 8. Mai wurde Deutschland nicht befreit, Leute, von diesen bösen Nazis, die da über die Deutschen hergefallen sind. Nein, Europa wurde befreit von den Deutschen. Es gab eine bedingungslose Kapitulation, ohne die der Zweite Weltkrieg nie beendet worden war. Dieses antifaschistische Neusprech, das übrigens aus der DDR kommt, dann als Wahrheit überall selbstgefällig, ach, wir Deutschen, wie schön, seit 80 Jahren sind wir das Friedensprojekt. Das macht mich wahnsinnig, weil erstens mal ist sehr das Friedensprojekt gut, ja, seit 80 Jahren, dass eben Europa wurde vor 80 Jahren von Deutschland befreit, von diesem deutschen Geiste, der uns die ganz Europa und das europäische Judentum vernichtet hat. Erstens. Zweitens, hat Europa, ist nicht Deutschland das Friedensprojekt oder gar Europa, sondern die NATO ist das Friedensprojekt der letzten 80 Jahre. Und genau diese Unschärfen, ihr merkt, also ich werde echt Wahnsinn, dieses ahistorische bla 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 führt dazu, dass dann eine Linke, dass wir eine neue DDR haben. Genau das, was die Isabel Rohner erstickt, nämlich eine DDR, die immer wieder vorgab, der antifaschistische Schutzwall zu sein. Eben die klassisch deutsch, und das hat Merkel voll reingebracht als Ostdeutsche, diese Verwaltungslogik, dass du eben nicht frei... Die Deutschen wollen Freiheit verwalten. Und sie haben den Unterschied zwischen Freiheit zum Staat und Freiheit vom Staat. Freiheit zum Staat heißt, ist mein Wahlrecht, ist mein Partizipationsrecht, mein Gestaltungsrecht. Ich habe ganz viele Gestaltungsfreiheiten in einer Demokratie. Und ich habe wahnsinnig viele Freiheiten vom Staat, vom deutschen Staat, was ich oft, wo sie mir oft eingeschränkt werden durch die deutsche Bürokratie, was Schweizer manchmal so Mühe macht oder Amerikanerinnen oder Engländerinnen, oder? Weil das eine ganz andere Tradition ist. Also diese Freiheit vom Staat, die ist wahnsinnig wichtig. Und was wir in den letzten 10 Jahren erlebt haben in Deutschland, ist diese DDR oder 15 Jahren, also seit der Angela Merkel mit der Alternativlosigkeit, there's no such thing as an alternative. Also es gibt keine Alternative mit dieser Verwaltung der verwalteten Demokratie. Sie hat ja mal gesagt, marktkonforme Demokratie. Das ist wie die gestaltete Demokratie der Russen. Und all diese Diskurse werden in Deutschland nie offen geführt. Dass tatsächlich die Guten meinen, in Anführungszeichen, die linken, liberalen Teilskräfte, die meinen tatsächlich, wir verwalten die Demokratie zugunsten und zur Ehre der Demokratie und ihrer Bürger und Bürgerinnen. Und das, da sind wir völlig einig, das geht natürlich nicht.
Das ist wie Museum, Demokratie in der im Demokratiemuseum.
Mhm. Ja, ja, aber genauso operiert momentan Deutschland und Europa. Schau mit dem Macron. Es gibt noch ein Thema, wir werden uns ja jetzt 3 Wochen oder 4 Wochen nicht mehr sehen, deshalb überziehen wir jetzt ein bisschen.
Du lässt mich jetzt erstmal noch einen Satz sagen zum 8. Ja. Mai. Ich bin nämlich heute auch da, obwohl ich dir sehr gerne zuhöre und das virtuos finde, was du uns heute mitgibst. 8. Mai, 80 Jahre Kriegsende. Ich will da schon nochmal auf einen Punkt hinweisen, denn am 8. Mai passierte dieses Jahr auch etwas sehr Bemerkenswertes. Hast du die Rede gehört von Julia Klöckner?
Nein.
Von unserer neuen Bundestagspräsidentin?
Nein.
Die hat eine 12-minütige Rede gehalten bei der Gedenkveranstaltung im Bundestag. Ich habe mir die gestern angehört. Und es hat mich sehr berührt, denn sie machte etwas zum ersten Mal in den letzten 80 Jahren. Nein, vor 40 Jahren kam es schon mal vor. Aber sie gedachte den Mädchen und Frauen, die Opfer sexueller Übergriffe und sexueller Gewalt wurden im Krieg. Ne? Sowohl bei den Deutschen als auch natürlich als Opfer der Deutschen. Und machte auch den Bogen zu heutigen laufenden, herrschenden, furchtbaren Kriegen. Und das fand ich sehr gut. Das ist ein Novum. Also an sie zu erinnern und auch zu sagen, dieses Erinnern an Kriegsendsjubiläen gab bislang keinen Raum dafür, obwohl das Geschichten sind, die nachwirkten und die ganze Familien und ganze Familiengeschichten geprägt haben, in Deutschland, aber in ganz Europa. Und das fand ich sehr stark von ihr.
Super, ich erinnere mich, du hast es gepostet auf X und ich habe es einfach repostet, weil ich weiß, wenn Isabel Rohner einen Bericht empfiehlt, dann ist es wunderbar. Ach. Was mich in dem Rahmen enorm nicht nur verärgert hat, wo ich wirklich wo ich eine Vorahnung kriegte von der kommenden Diktatur in Europa, war am Tag vorher, dass Emmanuel Macron in Frankreich,
oh Gott, ja,
den IS-Herrscher, ehemaligen IS-Herrscher, also Kämpfer und Herrscher und jetziger Anführungszeichen Staatspräsident, der von der EU mit 5,8 Milliarden und von Deutschland mit 5,8 Milliarden, wir haben das vernetzt und lange besprochen, der sich so seine Herrschaft in Syrien, seine islamistische Herrschaft gegen Mädchen und Frauen einrichten kann, der wurde mit großen Luxuskarossen und Umarmung von diesem kleinen Franzosen namens Emmanuel Macron begrüßt und es wurde ihm der rote Teppich ausgerollt.
Das war unfassbar. Der heißt übrigens, man kann sich den Namen merken, Ahmed Al-Sharaa. Das ist bei knapp an der Scharia vorbei. Er will aber nicht an der Scharia vorbei, ne? Das ist ganz klar. Also Al-Sharaa, genau, heißt er.
Ja.
Ich bin
Voldemort, weißt du. Du darfst den Namen nicht nennen.
Nein, ich finde, man muss immer die Namen.
Aber Al-Sharaa ist eine gute Eselsbrücke zur Scharia. Ja, Al-Sharaa. Ja, okay.
Ja, nein, aber es ist wirklich unglaublich. Ne? Ein terroristischer Kämpfer, von dem es auch noch Bilder, also viele Bilder gibt, ne? in seiner terroristischen Kampfmontur, der sich jetzt einfach ein bisschen rasiert hat und einen Anzug trägt und aber willkommen geheißen wird in Europa, in Frankreich.
Genau. Und ich finde, das ist, weißt du, also die AfD hat tatsächlich ein rechtsextremistisches Problem. Also wirklich, da gibt es Personen, wenn die AfD die loswerden würde oder eine neue Partei, wie die Frauke Petri das jetzt gründen würde, können wir wieder darüber reden. Oder? Aber ich finde ja, dass der deutsche Verfassungsschutz hier nicht interveniert bei Emmanuel Macron, dass das nicht jeden Tag unsere Schlagzeilen füllt. Wie kann es sein, eben in die Taliban, dass wir den Taliban und den IS Massenmördern die roten Teppiche ausrollen? Und dass wir hier in den Medien, in der Wissenschaft und in der Kultur eigentlich eine Mittäterschaft haben, wie in den 30er Jahren von den Juristen, den Intellektuellen und den Kulturschaffenden. Das ist das Thema unserer Zeit, sicherheits- und geopolitisch. Das ist die Verteidigung. Und deshalb nochmal das Plädoyer, die demokratische Grundrechtsordnung, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, die muss verteidigt werden. Selbstverteidigung ist nicht kein Luxus. Deshalb eine bewaffnete Neutralität oder deshalb einen bewaffneten Staat. Es gibt die Demokratie, die sich nicht verteidigen kann, die keine Waffen hat, seien sie im kommunikativen oder auch im militärischen, die ist extrem schnell überrollt. Das haben wir mit Finnland gesehen 1940, mit dem Russlandfeldzug. Oder sie haben sich wahnsinnig tapfer geschlagen, mussten aber dann einen Diktatfrieden im Frühjahr sich ausbedingen mit den Russen 1940. Und so wird es wahrscheinlich auch der Ukraine geben. Aber wir haben ja begonnen genau mit diesen Themen und das treibt mich um. Dass unsere Fiktionen und Narrationen die wichtigen Punkte von demokratischen Grundordnungen wie Israel und die Mädchen und die Frauen immer nur am Rande sehen. Und dass ich diffamiert, gecancelt, gequält, verfolgt und mir das Leben wahnsinnig schwer gemacht wird, nur weil ich genau auf das hinweise und nicht auf die Straße gehe mit allen anderen und groß rufe, Faschisten raus, was mich nichts kosten würde. Sondern die ich immer bin, ich stehe da für die Mädchen und die Frauen und ich stehe da gegen den Antisemitismus und nur auf die Grund dieser Position dann verfolgt zu werden, das ist ein Zeichen unserer Zeit, das wirklich sehr übel stimmt. Und deshalb Fokus wechseln nicht weg von den USA, hin nach Syrien, nach Afghanistan, nach Russland und nach China, wo die wirklichen Demokratiezerstörer stehen. Und ich möchte ganz viele Informationen, wie wir uns damit handlungsmäßig Narration und Fiktion auch wehren können. Wie Florence Gaub sagte im Symposium von St. Gallen, Victory is definitely also a matter of storytelling. Also, ob wir siegen oder nicht, ist immer auch eine Frage der Erzählung.
Und jetzt musst du sagen, wer das war.
Florence Gaub.
Und was das für ein Symposium war in St. Gallen, das wissen wir
Florence,
alle nicht.
Es gibt ein Symposium in St. Gallen, es gibt es wahrscheinlich auch in Tübingen oder was auch immer, ein Universitätssymposium, das aber auch die ganze Stadt mit einbezieht. Das geht immer unter dem Motto Meinungsträgerinnen und Entscheidsträgerinnen von morgen im wissenschaftlichen und politischen Bereich. Ist oft wahnsinnig spannend. Seit 3 Jahren wird dieses Symposium unterstützt, damit die Öffentlichkeit auch teilnehmen kann mit dem Symposium in Town durch eine wunderbare Stiftung. Die Bach-Stiftung heißt sie, ich werde sie verlinken. Mhm. Und Florence Gaub ist wirklich ein super Tipp. Eine 47-jährige, unfassbar kluge deutsch-französische Professorin an der NATO-Akademie. Und Zukunftsforscherin, die extrem kluge Dinge gesagt hat über Medien und Sicherheitspolitik und darüber, wie wir eben Europa nicht zerstören sollten durch solche Narrationen und Fiktionen, die quasi uns auch den Bürgerkrieg bringen. Also so, wie ich es schon immer sage, sie hat es ein bisschen anders gesagt, eben aus militärstrategischer Sicht. Und sie hat eben auch den Satz gebracht, eben hört nicht darauf, was der Donald Trump sagt in 24 Stunden, das ist immer wahnsinnig viel und regt extrem auf, sondern schaut hin, was tatsächlich dann Sache ist. Oder also Realpolitik. Das unser Plädoyer, das wir schon länger immer
schon
haben.
Schon immer haben. Ich schließe den Bogen unserer wilden Folge nochmal mit einem Zitat von Magdalene Burns. Es ist nicht Hass, die eigenen Rechte zu verteidigen. Und es ist auch nicht Hass, die Wahrheit zu sagen. Auf das Gute in der Welt.
Auf die Frauen.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.